there was something missing.
John?
Yes, Mary?
John, what's happening?
I think we both know, Mary.
It's just that we don't have...
Exactly. There's this awful gap in our lives just because we don't have...
The first viewing of a motion picture.
Welcome
to Movie Virgins.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Movie Virgins. Mein Name ist Kühne und meine Gästin heute ist die Anna Autenrieb. Hallo Anne, wie geht's dir?
Hallo Kühne, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Mir geht's sehr gut. Es ist kalt draußen, es ist Winter, es ist dunkel. Ich bin heute früh trotzdem aus dem Bett gekommen, fand ich ganz gut. Aber habe mich gestern schön aufs Glatteis gelegt. Das fand ich nicht so toll. Ich spüre es heute immer noch.
Oh Gott, ja, ich gucke gerade raus und es schneit gerade.
Ja.
Und ich bin jemand, ich habe gar keinen Bock auf Schnee. Ich bin einfach nicht für kalt gemacht. Ich wette lieber nur Wärme, kein Schnee, kein Eis und keine dicken Jacken. Das wäre mir schon ganz recht eigentlich.
Wirklich? So ab und zu finde ich das ja, also wenn es wirklich kalt ist und der Schnee fällt und es ist weiß draußen und es ist wirklich so eine schöne, klare, klirrende Kälte mit blauem Himmel, das finde ich schon geil, muss ich sagen.
Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Und hier bleibt einfach Schnee erstens so gut wie nie liegen und zweitens ist es direkt Schneematsch oder dann direkt dunkel. Also so diese richtig schönen Schneelandschaften, da bin ich bei dir, aber so im normalen Leben brauche ich es nicht unbedingt.
Ja, also hier in Berlin bleibt das auch nicht oft liegen, aber gerade haben wir tatsächlich, also eigentlich seit dem Neujahr, was jetzt schon eine Woche ist, oh mein Gott, geht das. Es liegt, es ist und es ist schön.
Okay, da hätte ich in Berlin nicht mit gerechnet, aber ja gut, okay.
Ja, es ist auch selten, wie bei dir.
Ja, es ist, deswegen, also, wenn ich schon rausgucke und ich muss kratzen, denke ich mir schon, oh nee, kein Bock.
Ja, ich habe kein Auto.
Ja, in Berlin brauchst du es auch nicht, ne? Das muss man ja dazu sagen.
Ja.
Anne, du hast mir einen kleinen Gefallen getan, das muss ich vorab einmal sagen.
Ja, das stimmt.
Die Zuhörer wissen das ja, wir haben ja eigentlich bin ich ja geneigt, eher große Filmklassiker zu besprechen oder genre-relevante Titel, aber ich habe vor kurzem den Film Breakdown mit Kurt Russell das erste Mal gesehen und mir war danach, dass ich unbedingt darüber sprechen möchte und auch sprechen muss und hatte dann einmal rumgefragt und du hast gesagt, ey, ich kenne den nicht, ich habe da Bock drauf und jetzt sitzen wir hier. Und dafür danke ich dir sehr.
Ja, sehr gerne. Du kannst dann gerne zu mir zurückkommen als Dankeschön.
Überhaupt gar kein Problem, sehr, sehr gerne. Aber sag mal, bevor wir über den Film sprechen, ich weiß ja, dass du früher mal bei dem Podcast oder ja bei dem Actionfilm-Podcast Bullets and Fists dabei warst als festes Mitglied. Mhm. Also darf ich einfach mal vermuten, Action liegt dir erstmal per se.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin, ich sage immer gerne, Agnostikerin im Filme gucken. Also ich schaue eigentlich alles. Und der Actionfilm ist auf jeden Fall auch dabei. Früher, so in meinen Teenie-Jahren, war ich sehr großer Bruce Willis-Fan. Ich liebte ihn. Und ich hatte ein Vin Diesel-Poster an der Wand. Also das war früher, das ist heute nicht mehr so. Aber ja, auf jeden Fall habe ich ein Herz für Actionfilme, kenne aber tatsächlich eher so die richtig großen Dinger. Also was so B-Ware angeht oder so etwas kleinere Filme, da bin ich mitunter nicht so bewandert. Genau, deswegen habe ich mich sehr gefreut über deine Frage, weil ich auch Kurt Russell immer sehr gerne sehe und den Film noch nicht kannte. Und ich fülle auch gerne Lücken innerhalb dieses Genres in meinem Kopf.
Ja, ich bin übrigens sehr, sehr froh für die Zuhörer. Wir telefonieren hier gerade über Videotelefonie. Und ich hätte mich jetzt echt gewundert, wenn ich dann so ein Vin Diesel-Poster hinter dir entdeckt hätte. Das wäre, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob mich das verstört hätte oder ob ich einfach gesagt hätte, ach, guck mal, ich habe noch gar keine Zeit.
Ja, vor allem du weißt. Ich glaube, das war in meiner ersten Bullets und Fist-Folge, wo ich genau das erzählt habe. Weil das war jetzt nicht so ein, ich weiß nicht, wie du dir ein Vin Diesel-Poster vorstellst, aber ich hatte eins, wo er halt so in so einem weißen, einem ganz einfachen weißen T-Shirt in so einer Denkerpose da saß. So. Und dabei kamen natürlich so seine Oberarme und sein seine Statur kam da sehr gut bei rum auf dem Poster. Und selbst meine Oma stand davor und sagte, die kannte den natürlich nicht, das ist aber ein schöner Mann.
Ja. Ich hätte es mir tatsächlich eher mit verschränkten Armen, weißem Tanktop oder Unterhemd vorgestellt und so ein bisschen verschwitzt, so in dieser klassischen Fast and Furious-Pose.
Ja. Nee, es war überraschend clean, sage ich mal, also so Fotoshoot-mäßig.
Du, ich weiß ja doch, dass du auch noch einen anderen Podcast, beziehungsweise auch dein eigenes Podcast-Projekt hast. Möchtest du den Zuhörern mal erklären, was du noch so machst?
Ja, sehr gerne. Bullets und Fists, da war ich ja ungefähr ein Jahr dabei. Und der ist jetzt auch wieder da, der war dann länger pausiert. Und in dieser Pause habe ich mein eigenes Projekt hochgezogen, das nennt sich Kammerflimmern. Da bin ich einmal im Monat, komme ich da raus, da interviewe ich Gäste, Gästinnen zu Filmen, Büchern oder Games, die mit ihnen besonders was emotional machen oder gemacht haben oder irgendwie besonders biografisch mit ihnen verknüpft sind oder wo sie den Blick auf das jeweilige Medium sich verändert hat durch diesen einen Film oder das eine Buch oder das eine Game, weil es irgendwas anders gemacht hat als alles, was sie vorher gelesen oder gesehen oder gespielt haben. Und genau, also ich rede sozusagen sowohl über das Medium als auch dann das, was die Person damit verbindet. Das sind also meistens sehr persönliche Gespräche. Und genau, das ist das mein Kammerflimmern-Podcast. Überall zu hören, wo es den Podcast gibt.
Ich werde es auch verlinken auf jeden Fall. Aber das klingt spannend, weil mir direkt auch eine Sache in den Kopf gekommen ist, wo ich wirklich so ein Aha-Erlebnis hatte, wie sich dann für mich Kino und Sicht auf Kinofilme und auch emotional da einiges getan hat. Da müssen wir nach der Aufnahme vielleicht mal kurz nochmal drüber quatschen. Ja. Dann würde ich dich da auch sehr gerne mal besuchen kommen.
Sehr gerne. Komm vorbei.
So, aber steigen wir doch mal ein. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, wir haben uns zusammen den Film Breakdown ausgesucht, beziehungsweise ich habe ihn mir ausgesucht und dich so ein bisschen dazu genötigt, diesen Film zu besprechen.
Ist das alles aus freien Stücken? Ich bin, ich habe konsensual handlich hier.
1997 erschienen, gedreht von Jonathan Mostow. Und ich möchte gerne mit meiner persönlichen Geschichte zu dem Film erstmal anfangen, weil ich wollte diesen Film immer sehen. Das war für mich so ein klassischer Film, der lief ständig im Fernsehen. Der lief immer auf Pro 7, glaube ich, so um 22.10 Uhr, 22.15 Uhr. Und ich hatte immer Bock darauf. Ich habe unzählige Trailer davon gesehen. Damals in der Videotheken-Ära, bei den ganzen Videokassetten, weiß ich auch gar nicht, wie oft ich da dann im Vorfeld, als die Trailer noch vor dem Film geschnitten waren, ich diesen Filmtrailer gesehen habe. Und tatsächlich, ich habe ihn bis letztes Jahr nie gesehen und ich weiß nicht warum. Ja, der Film ist dann irgendwann verschwunden. Mhm. Es gab jetzt keine wirkliche DVD, die ich zumindest jetzt irgendwie dann unproblematisch gefunden habe. Und jetzt, als er dann auf Blu-ray erschienen ist, habe ich gesagt, okay, jetzt schlage ich zu. Jetzt möchte ich diesen Film endlich mal sehen, auf den ich jetzt ja fast 30 Jahre dann gewartet habe. Und genau, und nach der Sichtung dachte ich dann einfach direkt, nee, darüber muss ich quatschen. Ja. Aber bei dir, du hast gesagt, du stehst auf Action. Du magst Kurt Russell. Du bist ja auch in dem Alter, wo ich sage mal, das Fernsehprogramm noch ein Thema war. Ja. Wie bist du an diesem Film vorbeigerutscht? Oder wusstest du überhaupt, dass dieser Film existiert im Vorfeld?
Also 97 war ich noch ein bisschen zu jung. Da war ich 10. Was hat der für eine Altersfreigabe? Das habe ich gar nicht geguckt. 12 oder 16? 16 wahrscheinlich, ne?
16, aber das hatte mich damals nicht gestört. Also ich glaube, ich war auch 10 oder 11 dann, als ich das, als er rauskam.
Ja, aber meine Mutter hat da vielleicht noch ein bisschen drauf geachtet. Ich habe zwar auch andere Filme gesehen, die ich vielleicht noch nicht hätte sehen sollen, aber ich glaube, bei solchen Sachen hat sie dann doch, also gerade was auch dann so ein bisschen später kam, dass sie da ein bisschen mehr aufgepasst hat. Und Kurt Russell habe ich auch eher so jetzt in späterer Zeit entdeckt. Das war damals noch nicht so präsent. Und ja, ich glaube, dann ist er mir einfach durchgerutscht. Ich habe es ja gerade erzählt, ne? Also Bruce Willis war ja meine große Liebe und ich glaube, da habe ich eher auf solche Sachen geachtet. Und da ist er mir einfach durchgerutscht. Ich glaube schon, dass ich auch diese Trailer mal gesehen habe und so. Und also, dass es so rumwaberte im Äther. Aber ich könnte mich nicht erinnern, dass ich jetzt so dieses, ach ja, der, ne, also so, wo man genau weiß, so, oh mein Gott, da habe ich eine riesengroße Lücke, die müsste ich jetzt mal stopfen. Das ist bei dem Film nicht so, tatsächlich.
Ich glaube auch, es wird ein spannendes Thema später sein, herauszufinden, ob das einer dieser Filme ist, die grundsätzlich irgendwie untergehen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass der irgendwie groß besprochen wird oder groß präsent ist. Also die wenigsten, die ich spreche, und auch da vorab, ich weiß noch nicht, wie du den Film findest, aber so vorab habe ich relativ wenig negative Stimmen gehört. Es war zumindest immer ein, ach ja, der war ganz okay oder ja, der ist ganz gut, bis hin zu richtig starkes Ding. Aber besprochen wird er nicht. Ich habe irgendwie generell so das Gefühl, dass das Breakdown so ein Film ist, der irgendwie aus den Köpfen der Menschen einfach verschwunden ist.
Ja, das denke ich auch. Also, dass er immer so ein bisschen unterm Radar läuft. Obwohl er so mit, ich glaube, 35 Millionen waren es. Gar nicht mal so, 36, ne? Gar nicht mal so genau. Klein ist. Ne? Und Kurt Russell ja damals auch schon eine Riesennummer. Aber ich hatte gelesen, er ist zeitgleich mit Austin Powers rausgekommen. Da wurde er vielleicht auch am Boxoffice, ist er vielleicht auch da schon ein bisschen untergegangen.
Es geht, also am Boxoffice hat er noch seine 50 Millionen eingespielt. Das sind allerdings nur die Zahlen aus den USA und aus Kanada. Man muss allerdings sagen, der muss auf Video, muss der unglaublich eingeschlagen haben. Mhm. Also ich glaube, dass viele Leute ähnlich wie ich dann mit diesen Trailern zu bombardiert worden sind und gesagt haben, okay, da habe ich Bock drauf. Also man kann schon sagen, das ist ein zumindest dann auch auf lange Sicht gesehen sehr, sehr veritabler Erfolg gewesen, dieser Film. Ja. Aber trotz alledem, wie du es auch sagst, irgendwie geht er unter, sowohl in der Vita von Kurt Russell als auch generell im Action-Genre.
Ja, spannend, ne? Weil die Action, die ja dann vor allem gegen Ende passiert, ist ja doch auch ganz ordentlich inszeniert. Finde ich spannend.
Aber jetzt muss ich dich natürlich fragen. Wie fandest du den Breakdown? Hat er dir gefallen oder werden wir jetzt gleich ein Gespräch finden, wo ich dir am liebsten ein Glas gegen den Kopf werfen würde?
Nein, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Ich fand ihn sehr spannend. Ich finde, er hat, ich weiß nicht, wie, wenn ich jetzt so anfange, habe ich das Gefühl, ich rede schon gleich mein Fazit. Also ich finde ihn wunderbar einfach inszeniert. Das ist so typischer 90er-Jahre-Action-Thriller. Sehr einfach, sehr klar, kurz, auf den Punkt gebracht. Klare Handlungsanweisung sozusagen, was ist hier zu tun. Und mit einer wirklich wahnsinnig tollen Spannung, die, finde ich, durch die Musik auch getragen wird und durch eine sehr kompetente Kameraführung und wie ich gerade meinte, auch sehr kompetente Action. Ja, also das schon mal vorab.
Bevor wir wirklich ein bisschen reingehen, würde ich einmal ganz kurz eine Inhaltsangabe vorlesen für die Leute, die den Film eventuell noch nicht gesehen haben. Mhm. Und zwar, es geht um Folgendes. Das Ehepaar Jeffrey und Amy Taylor möchte von Massachusetts nach Kalifornien ziehen und durchquert mit dem Auto das Landesinnere der USA. Bei einer Autopanne hilft der Trucker Warren, der Amy bis zur nächsten Raststätte mit Telefonmöglichkeit mitnimmt. Jeff wartet vergeblich auf Hilfe, kann jedoch den Wagen inzwischen selbst wieder zum Laufen bringen und macht sich auf den Weg zu dem vereinbarten Treffpunkt. An der Raststätte angekommen, erkundigt sich Jeff nach seiner Frau, die nicht aufzufinden ist. Doch wen er auch fragt, niemand hat seine Frau gesehen und die örtliche Polizei gibt sich als machtlos. Ich finde, es ist ein Albtraum-Szenario. insbesondere wenn man an die 90er denkt. Der Film würde natürlich heute mit Handys nicht mehr funktionieren.
Obwohl er ja sowas wie ein Handy hat, ne? So eine. Ich weiß nicht, ob das an seinem Auto ist. Er hat so ein Dings, was irgendwie keinen Empfang natürlich hat, so wie es heute auch inszeniert werden würde. Oh nein, mein Akku ist alle. Oh nein, ich habe keinen Empfang.
was mich damals schon fasziniert hat, was mich eben auch schon als Kröte dann irgendwie, wo ich sagte, irgendwie interessiert mich das Ganze, diese einfache Prämisse. Mhm. Der Typ, also die wollen ja nichts Böses, sie wollen ja irgendwie nur eine Möglichkeit finden, aus ihrer Patsche rauszukommen. Die Frau steigt in den Truck ein und er kann sie danach nicht mehr finden.
Ja.
Es ist so einfach wie genial, wie ich finde. Ja. Weil du kannst dadurch, oder Breakdown zeigt auch in meinen Augen, wie man dadurch richtig Spannung generieren kann. Aber ich muss auch kein Hintergrundwissen haben. Es funktioniert einfach, weil die bloße Prämisse eigentlich dazu führt, dass eigentlich schon zumindest ein passabler Film rauskommen kann.
Ja, wenn er eben halt die klare Inszenierung hat, die er denn hat. Ne? Also ich glaube, du kannst auch so ein sehr einfaches Skript sehr verhunzen mit den falschen DarstellerInnen.
Ja, okay. Da hast du eigentlich recht, ja. Ne?
Also das gutes Skript macht dann immer noch keinen guten Film, aber es ist eine sehr, sehr gute Grundlage und auf jeden Fall Voraussetzung. Ja, ich hatte gelesen, ich habe sie mir nicht angeguckt, weil ich habe mir die Blu-ray aus der Bibliothek ausgeliehen. Es gibt einen alternativen Anfang, wo wir mehr über die zwei noch erfahren, wo wir auch erfahren, dass Jeff Kriegsfotograf war und da ein kleines Mädchen hat sterben sehen und deswegen ziehen sie um und wahrscheinlich haben wir noch mehr von der Dynamik gesehen zwischen den beiden. Und das Ding ist aber, das brauchen wir überhaupt nicht. Wir brauchen nicht, also das hätte mich schon interessiert, okay, warum ziehen die denn um? Na, also das hätte man vielleicht in einem Halbsatz noch sagen können, so, da war ich so interessiert an den beiden. Aber für das, was sich am Ende daraus entspinnt, ist es nicht notwendig, weil die Frau ist ja sowieso gleich weg. So, also das an der Stelle finde ich ein bisschen schade, weil sie ist so die typische Damsel in Distress und muss gerettet werden und hat nicht viel Dialog. Das ist schade, das würde, glaube ich, heute anders gemacht werden. Aber für die 90er Jahre ist das sehr, sehr typisch und wie gesagt, ja trotzdem sehr, sehr spannend inszeniert, dass ich da sehr gerne ihm folge und sie natürlich auch gerettet wissen will.
Ich hatte das auch gelesen und ich wusste jetzt gar nicht genau, was dort alles besprochen worden ist. Ich hatte nur in dem Mediabook gelesen, dass eben noch ein alternativer Anfang mit dabei war, wo man die Leute kennenlernt. Und das Studio immer sagte, das muss drin bleiben, weil wir haben keinen Bezug zu den Menschen. Und der Regisseur immer wieder wirklich darauf beharrte zu sagen, nein, nehmt das raus, das stört das Pacing. Ja. Und ich glaube, ich bin bei ihm.
Ja,
weil ich finde einfach dieses, und du hast es gerade schon gesagt, und das wird, glaube ich, heute häufiger fallen, spätestens in meinem Fazit, dieser Film ist einfach auf den Punkt und hat kein Gramm Fett zu viel.
Ja.
Er ist, also, man muss dazu sagen, Kurt Russell ist in dem Film kein Superheld.
Was
dementsprechend ist mir vollkommen egal, was der gemacht hat.
Was toll ist, was ich toll finde, dass er kein Superheld ist. Was auch
ist super.
Was notwendig ist, finde ich, weil dann hast du einen anderen Film. Also, wäre das Ding 10 Jahre früher und mit Arnie in der Hauptrolle gemacht worden, dann wüsstest du, okay, bum, 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 jetzt kommen die großen, werden die großen Guns hier rausgeholt. Aber das ist es eben nicht. Ne? Es ist ein Normalo-Mensch, dem seine Frau weggeschnappt wird. Und jetzt muss er gucken, wie er damit klarkommt. Und da finde ich toll, ich fand toll, Kurt Russell mal in so einer Rolle zu sehen, weil er ja doch dann für das, was er bekannt ist, ist er ja doch eher der abgebrühte Typ mit einem coolen Spruch auf den Lippen, ne? Und das war toll, ihn mal in so einer etwas, also er weiß sich ja am Ende immer irgendwie zu helfen, aber er war halt verzweifelt und angstvoll die ganze Zeit. Was ich spannend finde, dass er beschrieben hat, dass das der anstrengendste Film ist, den er je gemacht hat, genau deswegen, weil er die ganze Zeit so angstvoll war.
Ja, und zumal eben das, was du sagst, du guckst ja die Vita von Kurt Russell an. Er war ja da, zu der Zeit war er ja absoluter Superstar. Ich will nicht sagen, ob er da an seinem Peak war. Ich glaube, der war ein bisschen vorher. Aber trotz alledem, kurz vorher, Stargate, Flucht aus L.A., Backdraft ist nicht so lange her, Tango and Cash. Und wenn man dann weiter zurück, natürlich dann Klapperschlange oder Big Trouble in Little China, wo er ja wirklich immer den Helden dann raushängen lässt.
Ja.
Und hier ist es so, er ist ein Typ. Ich will nicht sagen, dass das, was er in dem Film macht, dass ich das auch könnte. Ich rede mir aber ein, dass es irgendwie machbar wäre für jemanden wie mich. Und eben, was du sagst, wenn du jetzt einen Arnie oder einen Slider in dem Film gehabt hättest, der mit dicker Wumme dann jeden LKW-Fahrer dann auseinanderschießt, es wäre definitiv anders geworden.
Es wäre halt ein anderer Film, ne? Also ich will gar nichts dagegen sagen. Kommando funktioniert auch wunderbar. So,
Kommando ist so herrlich, ist so herrlich.
Ne? Also gar nichts dagegen. Oder Rambo 3 hat auch seine Berechtigung. Aber damit kannst du halt nicht die gleiche Geschichte erzählen. Und das, was wir brauchen, ne? Also weil das Studio ja gesagt hat, oh, wir brauchen unbedingt diese Anfangsszene. Das, was wir brauchen, ist, lieben die sich die beiden, verstehen die sich oder nicht? Also ich muss ihm ja am Ende abnehmen, dass er seine Frau finden will. So, dass er wirklich da eine Motivation und ein Herzblut dabei hat. So, das muss ich ihm abnehmen. Alles andere ist mir eigentlich egal, weil das ist ja dann dem geschuldet, dass die Frau an sich nicht mehr viel mehr Text hat, brauche ich nichts über sie weiter zu wissen, weil sie taucht dann erst am Ende wieder auf.
Genau, genau. Und es ist absolut nicht notwendig. Und du guckst dir diesen Film an und was ich an den 90ern liebe, ist, dass eben innerhalb der Geschichte die Background-Story erzählt wird. Die sitzen im Auto, die fahren von A nach B und es wird ganz kurz erwähnt, okay, wir wollen umziehen, okay, wir haben gerade ein paar Geldprobleme und mehr muss ich über die nicht wissen. Es ist mir vollkommen egal, weil der Film keine großen Fässer dafür aufmacht. Natürlich kannst du dann ein Charakterdrama draus machen oder sowas, aber sind wir mal ehrlich, bei dem Film ist es vollkommen egal und deswegen finde ich es sehr, sehr löblich, dass der Anfang rausgeschnitten worden ist.
Ja, bin ich bei dir.
Und das ist eben so gerade so diese Zeit, ich werde nicht müde, es zu erwähnen. Ich finde, die 90er, die hatten noch so eine schöne Möglichkeit, eine Geschichte innerhalb des Filmes zu erzählen, ohne dass der Film auf Stopp drückt. Mhm. Jetzt heutzutage muss dann ja immer eine Szene kommen, wo mal gerastet wird. Und dann wird nochmal 5 bis 10 Minuten Exposition betrieben, damit es dann weitergehen kann. Und ich kann nicht genau sagen, warum, aber in den 90ern war es einfach so, dass die Geschichte innerhalb dieser ganzen Sequenzen, die notwendig sind, erzählt wird. Und das finde ich einfach so eine schöne Art von Geschichten erzählen, die mir heute leider Gottes ein bisschen abhanden gekommen ist.
Ja, wie ist dir da? Ich verstehe, was du meinst. Also wenn ich heutzutage Filme anmache und ich sehe schon, oh Gott, 2:15, warum müssen Filme so lang sein? Genau. Und damit will ich noch gar nichts über die Qualität des Filmes an sich sehen. Ich habe sehr tolle, auch lange Filme gesehen, aber ich finde es manchmal auch schön, einfach 90 Minuten oder weniger mir so ein Ding reinzukloppen, wo ich weiß, oh, ich werde hier nicht müde. Zwischendurch, ich muss das Ding nicht teilen. ich weiß total, was du meinst. Und die 90er haben sich noch mehr erlaubt, genau so was zu machen. Ne? Also wir brauchen hier nicht mehr Details. Ich brauche mehr Details.
Ja, genau. Ja, deswegen, also es ist immer wieder, zumindest im Action-Bereich, ein Kino, wo ich immer wieder gerne zurückkomme, weil es dann eben, wie du sagst, es muss nicht viel erklärt werden, es ist so on point, aber es ist auch nicht zu viel. Also ich habe so ein bisschen das Problem damit, mit heutigen Actionfilmen, dass eben nicht, es darf nicht erlaubt werden, dass der Typ einfach nur eine Maschine ist. Mhm. Der muss ein Trauma überwinden. Der muss am besten noch eine tragische Backstory haben, die ihm dann irgendwann passiert ist, aber er sie dann überwinden kann und dadurch dann zu neuer Stärke kommt. Ohne jetzt die Qualität der neuen Actionfilme generell mies zu machen, das ist alles etwas, was ich nicht zwangsläufig brauche. Das sind so Dinge, die ich traue mir zu, als Zuschauer eben das, was du auch sagst, herauszufinden. Kurt Russell liebt seine Frau, das wird mit diesem Film klar. Was er vorher gemacht hat, ob der bei Starbucks gearbeitet hat, ob er Kriegsfotograf ist oder ob er beim Militär war, ist eigentlich völlig irrelevant für den Film, weil es würde gar nichts daran ändern, nichts.
Ja, das ist so. Ich hab auch gerade überlegt, okay, welche neuen Actionfilme kenne ich oder was. Also es geht, glaube ich, so auch in so, ich nenne es jetzt mal Äras vielleicht, also der Actionfilm der 80er Jahre, wie ich ihn jetzt gerade erwähnt habe, funktioniert ja auch ganz anders als der 90er.
Ne? Ja.
Also dass man mit Stirb langsam hat das ja angefangen, dass der Held eben nicht Muckis haben musste und sich jetzt da durchballert, sondern halt ein Average Man sein durfte.
Ja, genau.
Und das Gleiche haben wir hier auch, ne? Und vielleicht sind wir jetzt gerade in der Ära, alles muss total tragisch und traumatisch sein und vielleicht ändert sich das auch wieder in 5 bis 10 Jahren und wir kommen wieder zurück zu Arnie und Sly und Konsorten, also nicht zu den Schauspielern, aber zu dieser Art von Filmen vielleicht. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass das so in Wellen geht und immer wenn du mittendrin bist in der Welle, denkst du, sie hört nie auf.
Ich habe so ein bisschen, okay, das ist jetzt völlig off-topic, aber weil du es gerade erwähnt hast, ich mache das immer so ein bisschen davon abhängig, wie die neuen Bond-Filme werden. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, dass James Bond immer den Mann und den Actionfilm der damaligen Zeit aufgreift. Und wir haben mit Daniel Craig jetzt in den 2000ern jemanden gehabt, der Gefühle zeigen darf, der verletzt sein darf. Mhm. Du hattest mit Pierce Brosnan ich will nicht unbedingt sagen den Average Man, aber eben den Gentleman, der das alles dann irgendwie auf so eine Art und Weise macht, ohne eine Maschine zu sein. Du hattest mit Sean Connery eben den coolen Typen, der immer die Frau rumkriegt, und so waren dann damals eben auch die Action- oder Agentenfilme dann aufgezogen. Roger Moore kriege ich noch nicht so ganz rein mit dem Muscle-Kino der 80er, ja, nee, aber ich arbeite noch dran.
Das stimmt.
Aber vielleicht bei Roger Moore würde ich eventuell den Witz mit reinnehmen, weil es immer diesen coolen und flotten Spruch noch gab, was sich ja so dann in den 80ern dann auch so ein bisschen etabliert hat.
Ja, also Roger, also ich
so in den 70ern und 80ern.
Tatsächlich, Roger Moore fand ich immer ein bisschen zu albern, aber ja, könnte vielleicht mit den typischen One-Linern irgendwie gleichgesetzt werden.
Ja, ja. Zurück zum Film. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da gerade absoluten Quatsch erzählt habe, aber ich Wie ist es dir ergangen? Also wusstest du generell was über die Story von dem Film? Weil ich wusste eben die Grundprämisse, hatte dann eben damals auch diese knackigen 1 Minute 20 Trailer, wo dann die Grundprämisse erzählt worden ist, und dann habe ich quasi nur noch die Action-Szenen gesehen. Das fand ich damals immer ganz toll. Da wurde mir der Film noch nicht vorweggenommen. Das heißt, als ich den Film eben das erste Mal gesehen habe, war mir gar nicht so bewusst, wie viele Twists dieser ganze Film noch in sich trägt. Warst du überrascht darüber?
Also ich wusste natürlich einfach, okay, was ungefähr wird mir präsentiert, weil ich mir irgendeine kurze Synopsis durchgelesen hatte. Ah, okay, seine Frau wird entführt und er muss sie finden. Alles klar. Und ich habe schon gemerkt, okay, der Film geht am Anfang ist er noch wunderbar, ich würde nicht sagen gemächlich, aber er verwendet dann eben doch ein bisschen Zeit auf seine Figuren, um eben halt klarzustellen, okay, die beiden haben eine Beziehung, ne? Und gerade auch diese, wo sie dann stehen bleiben, wo sie ihre Panne haben und wie lange sie auch mit dem Trucker reden und so, das hätte man alles noch viel kürzer machen können. Ich will nicht sagen, dass ich das wollte, sondern ich habe gemerkt so, ich finde es nett, dass er mir gerade noch ein bisschen Zeit zum Atmen gibt, weil ich befürchte, dass es jetzt hier gleich losgeht. So. Und das Gespräch ist nett und so. Und dann war ich einfach sehr, sehr gespannt, was passiert. Also ich hatte dann keinerlei Ahnung, okay, wo genau hin geht's jetzt? Also ich habe mir natürlich gedacht, okay, dass sie da jetzt alleine eingestiegen ist in dieses Auto.
Ist schlecht.
Da wird er sie wohl jetzt nicht mehr wiedersehen. Aber was danach folgt, nee, das konnte ich so nicht vorhersehen. Ich finde, er hat mich auch, besonders an einer Stelle hat er mich richtig gekriegt, der Film.
Erzähl's ruhig, ja, weil auch hier wieder, wir spoilern natürlich den Film komplett durch. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, macht entweder aus, guckt den Film oder hört uns einfach weiter zu. Das ist alles in Ordnung. Also der Film funktioniert auch so wunderbar. Wort hatte ich denn so richtig gekriegt?
An der Stelle, wo er nochmal zurück zum Diner ist, also er war schon beim Polizisten und alles. Er hat auch den Trucker schon einmal gesehen, der behauptet, er hätte die Frau nicht gesehen. Und er ist dann zurück beim Diner, trifft auf diesen Billy-Charakter. Und der Billy-Charakter sagt, die sind in diese Richtung gefahren und weißt du nicht, die Polizei steckt da mit drin.
Ja, ja.
So, und da hat er mich gekriegt. So, da dachte ich, oh shit, die Polizei steckt mit drin. Jetzt macht es Sinn, dass der Polizist, ne, also, ne, dass der da vielleicht nicht noch mehr gesucht hat in dem Auto und so. Das fand ich gut. Das hat mir Spaß gemacht.
Ey, verstehe ich. Fand ich richtig gut. Und mich hat er vorher schon gehabt, und zwar als er den Trucker, den Red, dann nochmal getroffen hat, mhm, und sagt, ja, wo ist meine Frau? Und er einfach, ich kenne sie nicht, also ich habe sie noch nie gesehen, und der J.T. Walsh, der Schauspieler, der spielt es auch so, dass ich ihm das abgekauft habe.
Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich zurückspule und dachte, hä, aber das ist doch der gleiche. So.
Ja, ja, genau, genau. Und jetzt muss man dazu sagen, die Szene, die ich beschreibe und die du beschrieben hast, ich glaube, die folgen in zwischen 5 und 7 Minuten. Und ab einem gewissen Moment, also du hast es ja am Anfang gesagt, es braucht ein bisschen. Also ich sag mal so, du hast so 10 Minuten, Viertelstunde, um diese ganze Prämisse aufzubauen. Und dann geht's einfach nonstop weiter. Und gerade in den ersten Minuten fand ich, du hast, oder im ersten Drittel, du hast so viele schöne kleine Twists da drin. Ich sage nicht, dass man die nicht in irgendeiner Art und Weise erraten kann. Ich sage jetzt auch nicht, dass sie innovativ sind. Sie haben mich aber durchweg unterhalten. Mhm. Wo ich einfach sagen würde, okay, ja, Aber Moment mal, ich habe doch das gerade gesehen. Ach, die Polizei steckt mit. Ach so, ja. Ja, das macht jetzt Sinn. Ach, der steckt jetzt auch noch damit drin. Und der gehört dazu. Das ist eine Bande und das ist gar nicht einer. Dass ich wirklich häufiger da gesessen habe und nicht aufgesprungen bin und sagte, ach du Scheiße, sondern einfach so dachte, okay, damit hätte ich jetzt so in der Form nicht gerechnet. Also es hat mir einfach so ein wohliges Gefühl gegeben, mal wieder von einem Film überrascht zu werden in diesem Maße. Und nicht erst am Ende, dass es so einen großen Twist gibt, sondern dass es einfach ein Film ist, der zwischendurch ein paar Twists aufmacht, die aber tatsächlich innerhalb des Films, in dieser Filmlogik A, Sinn machen und B, aber auch noch überraschen und nicht so irgendwie aus dem Hut gezaubert wirken oder so.
Ja, ich mochte das auch sehr. Ich mochte ihm einfach sehr gerne folgen. Ich fand, der Film hat genau richtig das etwas ruhiger aufgebaut, ne, um dann in das erste Mysterium zu gehen. So, er ist an diesem Diner, was übrigens extra für den Film aufgebaut wurde. Das gab es da vorher nicht. So. Okay, da findet er sie nicht. Okay, muss man sich noch nicht unbedingt Gedanken machen. Vielleicht ist sie in die nächste Stadt. Und dann kommt er zu dem Trucker, der behauptet dann, er findet sie nicht oder er kennt sie nicht. Und dann, okay. Ah, Gott sei Dank, da kommt ein Polizeiauto. Ne? Also das war
jetzt sind wir gerettet.
So Schritt für Schritt dachte ich so, okay, super. Jetzt können wir da wieder ein bisschen mehr reingehen. Der Polizist findet jetzt bestimmt irgendwas raus. Okay, er hat nichts rausgefunden, aber er hat Jeff die Nummer gegeben vom Deputy. Ne? Also hier, gucken Sie mal da. Und so bin ich Schritt für Schritt ihm sehr gerne einfach tiefer reingefolgt, auch in diese Paranoia und in die Angst, die er ja auch hatte die ganze Zeit, in die Panik.
Ja, da bin ich voll und ganz auf deiner Seite. Ich finde auch tatsächlich ich persönlich würde den Film so wirklich in drei Teile aufsplitten. So einmal eben diesen Suspense-Teil, den du im ersten Drittel hast, den ich persönlich am spannendsten finde. Dann hast du so ein bisschen diese, okay, wir wissen jetzt, worum es geht, aber es ist noch nicht so actionreich, sondern er muss eben versuchen, das Ganze dann irgendwie zu lösen. Und im dritten, also im letzten oder im Finale, da hast du ja dann auch ziemlich gute Actionsequenzen. Das hält sich ja tatsächlich ein bisschen zurück, muss man ja sagen. Mhm. Aber dieses erste Drittel gefällt mir tatsächlich am besten. Und funktioniert auch tatsächlich bei der Zweitsichtung, wie ich jetzt festgestellt habe für die Podcast-Aufnahme.
Ich muss sagen, ich mag auch, also ich weiß jetzt nicht, wo du den Cut setzen würdest, aber ich mochte auch.
Ich würde ihn da setzen, wenn es klar wird, wenn gesagt wird, ey, du musst die Straße runterfahren von Billy. Und dann der Pickup-Truck vor ihm steht und ihn verfolgt und er dann bereit ist, mit dem Auto zum einen dann eben in den Fluss reinzufahren. Und dann aber eben auch, ich sag mal, von den Bösen dann aufgegriffen wird und ihm dann gesagt wird, hier, pass auf, wir wollen Kohle, du gehst jetzt zur Bank. Ich glaube, so diesen Cut würde ich setzen ab dem Moment, wenn klar wird, okay, dieser Pickup-Truck, der hat damit was zu tun.
Okay. Weil ich fand auch,
weil es dann wird so leicht actionreicher, weißt du? Du hast so ein bisschen mehr Action drin, es wird alles ein bisschen flotter, auch ein bisschen. Am Anfang ist es so suspense-mäßig, so, ja, es könnte ja auch alles gut sein. So, vielleicht ist er an einem vorbeigefahren oder vielleicht steht die Frau irgendwo und trinkt Pina Colada bei der anderen Bar oder sowas. Und ich finde eben in diesem zweiten Teil, da wird es dringlicher, weil da jetzt vollkommen klar ist, okay, sie wurde entführt und jetzt wird's gefährlich. Jetzt muss es dann in irgendeiner Art und Weise weitergehen.
Ja, ich fand auch, also genau diesen Moment, wo ich gerade meinte, da hat er mich gekriegt, ne? Die Bullen sind hier mit drin.
Ja.
Da fährt er ja auch, da zieht er auch die Musik an und er fährt auch schneller. Und ich dachte, ich habe auch gemerkt, wie mein Herz angefangen hat zu rasen. So, fuck, die Polizei ist mit drin, scheiße. So. Und wo ich dann so, oh fuck, jetzt geht's los. Und dann hast du ja auch diese kurze Verfolgungsjagd da, wo er dann auch in diesen Fluss reinfährt, was ich auch, womit ich an der Stelle nicht gerechnet habe, dass er einfach aufs Gas drückt. Da war ich auch so,
ja,
fuck, er fährt da runter in den Fluss. und dass dann noch mal klar wird, dass Billy da auch mit drin ist. Also, dass das einfach gelogen war mit der Polizei. So, das fand ich toll. Und wie J.T. Walsh dann in seinem Charakter kippt oder seinen ganzen Habitus ändert in diese sehr bösartige Figur. Er meinte wohl, er hätte auch sehr viel Dialog noch rausgestrichen, weil er sagte, ich brauche nichts zu erklären und ich muss nichts wollen, außer das. Das macht mich viel stärker, also die Boshaftigkeit der Figur macht mich viel stärker, wenn ich einfach nur Geld will und sonst nichts und auch sonst nichts preisgebe von mir. So, und das funktioniert wahnsinnig gut, dieser Typ. Oh, also der hat mich richtig abgeholt, so von seinem ganzen Schauspiel und auch gerade an der Stelle, wo du merkst, so, oh fuck, das ist ein richtig böser Hund. Ja. Und wie er auch alles durchgeplant hat mit dieser Stadt, ne? Also hier der Deputy und der Sheriff, der sind jetzt weg und du hast jetzt 50 Minuten, TikTok, so, jetzt leg mal los und besorg mir das Geld. Und übrigens, du hast jetzt noch 49 Minuten, was ich gelesen habe. Der Film hatte an dem Zeitpunkt auch nur noch 49 Minuten, genau an der Stelle. Finde ich schön.
Ach, wie geil. So. Okay, das habe ich gar nicht gelesen.
Und das, also da drückt der Film enorm auf die Tube und auf mein Herz. So, dass ich so denke, oh fuck. Ja. So, wie macht er das jetzt? Wie kommt er da raus? Vor allem hat er ja keine 90.000 Dollar, was ich auch sehr schön, weil du gerade von Exposition gesprochen hast, dass das im Dialog kam, diese 90.000 Dollar, weil sie da irgendwelche Rubbellose oder irgendwelche komischen Fastfood gekauft hat, wo man 50.000 Dollar oder 50.000 Donuts gewinnen kann.
Nee, 90.000 Dollar oder 90.000 Donuts.
Genau, 90.000, genau. Ja. 90.000 Dollar oder 90.000 Donuts. Dass das nochmal aufgegriffen wird, dass er durch diesen Clou, von welcher Zahl, wir brauchen jetzt die gleiche Zahl von dir, deine Frau gesagt hat, und wir wissen ja schon, die haben eigentlich gar nichts auf dem Konto. Mhm. Und dass dann diese 90.000 Dollar nochmal auftauchen, fand ich sehr schlau im Skript gelöst. So, fand ich ganz toll.
Genau, und das ist, und selbst wenn es keine Bewandtnis mehr gehabt hätte, diese Szene ging 20 Sekunden oder sowas. So, das wäre so, du guckst dir das an und denkst dir, ja, okay, dann ist das jetzt so. Und ich fand es auch schön, dass es nochmal aufgegriffen worden ist. Und was mir auch aufgefallen ist, diese Szene dann in der Bank, wenn er in der Bank sitzt und das Geld dann eben holen möchte, aber ja nicht sagen darf, dass er das Geld für einen Entführungsfall haben möchte, wie dort mit Paranoia gearbeitet wird. Weil ich hatte bei der Erstsichtung auf jeden Fall das Gefühl, okay, jeder, der in der Bank ist, der könnte dort auch irgendwie mit drinstecken. Weil mittlerweile ist die Bande ja schon mit vier Mann groß, das wissen wir ja. Und es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn noch mehr Leute dann dort irgendwie involviert gewesen wären oder so.
Ja.
Und das war auch nochmal so ein Moment, wo ich dachte, das ist wirklich vernünftig aufgebaute Spannungskino, aber ohne jetzt zu hochtrabend zu sein. Also es funktioniert einfach aus dieser Situation heraus, wie die Kamera arbeitet, wie die Regie arbeitet, der Schnitt arbeitet. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Du brauchtest jetzt keine trabende Musik. Dir war einfach vollkommen klar, okay, auch hier in der Bank haben wir jetzt ein Problem. Und ich als Zuschauer denke mir, ich kann es nicht lösen. Und ich fand es eigentlich noch schöner, ja okay, Kurt Russell kann es auch nicht lösen. Also er hat dieses Problem und er kann das auch nicht lösen.
Ja, es geht einfach immer und tiefer so ins Rabbit Hole rein, so dass du denkst, fuck, so, er war doch schon dabei, es zu sagen. Aber auch bei dem Typen dachte ich dann schon, oh Gott, nicht, dass der Punk-Angestellte auch mit drin sitzt. Ja. So. Und dann kam ja dieser andere Typ noch, von der halt so ein bisschen ominöser noch aussah, wo du dachtest, aber der ist jetzt bestimmt mit drin. Oh nein. Und dann fand ich sehr schlau, was ihm dann eingefallen ist. Ne? Und ich fand auch richtig toll, dass er auf Toilette gegangen ist und aber auch da nichts finden konnte. Ich fand es richtig gut, dass wir eine Szene sehen, wo eigentlich nichts passiert. Weil er geht in die Toilette und
er
probiert ganz viel aus und merkt, das nützt alles nichts und muss wieder rausgehen aus der Toilette. Ja, fand ich gut.
Nee, also wirklich, also ganz toll. Und ja, und es hört ja auch nicht auf. Ne? Wir haben ja dann eben noch den Twist später. Er schafft es dann eben da, die davon zu überzeugen, dass er das Geld hat und überwältigt dann auch ein. Und dann kommt ja der Polizist, wo ich wieder dachte, oh nein, der hängt ja auch noch da mit drin. Und dann wird er ja auch noch mal offenbart, Edgy Badge, stimmt gar nicht. Wir haben dich belogen. Mhm. Und das wird so alles so ganz von Natur. Wir hatten uns gerade im Vorfeld ja so ein bisschen über Sebastian Fitzek unterhalten.
Ja.
Und der schafft es jetzt zum Beispiel nicht, diese Twists einfach natürlich in seine Bücher einzubauen oder in seine Geschichten. Das ist alles so mit dem Vorschlag kann man so, hier ist ein Twist, jetzt nimm den und schluck den einfach. Und hier ist das so, das macht so Sinn. Und ich bin als Zuschauer überrascht, ohne jetzt dort zu stehen und zu sagen, boah, ich habe jetzt das Ende von Sixth Sense oder sowas gesehen, sondern einfach so, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und ja. Ach, okay, dass es jetzt so weitergeht, spannend. Aber das ist auf so ein, das geht so natürlich in diesen Fluss des Filmes ein. Und das gefällt mir einfach so richtig, richtig gut daran.
Ja, und es ist...
Und er muss auch nicht erklärt werden.
Ja.
Du hast die Bilder, du siehst, was passiert und weißt, du musst selber zwar nachdenken, aber ja, okay, der gehört scheinbar doch nicht dazu. Okay, das passt.
Ja, es ist einfach sehr einfach und nachvollziehbar, auch an der Stelle. Der Film bricht da nicht irgendwo aus und holt auf einmal irgendwas vom Himmel, wo du denkst, ne, also Deus Ex Machina, genau, oder was weiß ich. So, sondern es ist alles kohärent und immer noch klein und einfach gehalten. Also so wie du gesagt hast, ne, man könnte sich vorstellen, dass man da auch selber drauf gekommen wäre. Ne? Also auch als er sich dann wieder hingesetzt hat in der Bank, habe ich diesen Brieföffner gesehen. Nimm den Brieföffner mit! So. ne? Und das ja, fand ich toll. Und an dieser Szene mit dem Kopf, wo der dann wieder kommt, der Polizist, ist mir dann aufgefallen, wie brutal diese Autofahrt ist, weil er ja den Bösewicht dann mit so Duct Tape, man muss immer Duct Tape dabei haben.
So Bringt immer was.
Immer, ne? An den Beifahrersitz klebt, mit seinem Hals, und dann halt einfach mal hart bremst die ganze Zeit und zwischendurch ihn, also vorher blutig geschlagen und gestochen hat. Und es sah einfach richtig wunderbar brutal aus. Und das mochte ich, dass der Film da auch ein bisschen da die Härte anzieht.
Ja, und auch so ein bisschen dieses Erbarmungslose, ne? Ja. Weil also auch dann spätestens, also jetzt kommt ja so langsam das, wir bewegen uns ja in Richtung Finale so ein bisschen und da gehen ja auch die Action-Szenen. Da wird es dann auch wirklich ein Actionfilm, finde ich. Mhm. Also so ja. Das letzte Drittel, was sie dann da so mit den Lastwagen anstellen und den Verfolgungsjagden, die du da kriegst. Aber selbst das, ich fand das so, ich kann dir nicht genau beschreiben, wieso, aber ich fand das so erbarmungslos. Dann sitzt sie auch in diesem Trailer, er hat seine Frau mittlerweile gefunden und befreit und wir müssen ja nicht jede Szene durchgehen. Aber er sitzt in diesem Trailer mit seiner Frau und der Bösewicht fährt mit seinem LKW einfach so ohne einen Spruch, ohne sonst irgendwas, ohne irgendwie noch was dazu zu sagen, drüber nachzudenken. Der prescht einfach durch diesen Wagen da durch, so richtig erbarmungslos das Ganze. Das hat, ich weiß nicht, warum mich diese Szene irgendwie gekriegt hat. Ich kann es dir nicht genau erklären.
Ja, weil, also ich glaube, weil du vielleicht schon dachtest oder auf jeden Fall gehofft hast, sie schaffen das jetzt, ne? Sie brauchen ja nur noch den Schlüssel für das Auto. Und du weißt, und du hast ja gesehen, dass er die Typen verscharrt hat unten in dieser Scheune. Und ich glaube, da war dann einfach so diese Hoffnung dann in dir so groß, so okay, sie müssen es jetzt schaffen. Und dann kommt dieser Typ mit dem Truck, was einfach auch extrem hart einfach ist, dass er da durch so ein Haus fährt. Ich fand tatsächlich aber eine Szene vorher würde ich gerne noch erwähnen, nämlich diese Scheunengeschichte, wo er...
Ja.
Er hängt sich also unten an diesen Truck ran, auch wunderbar gefilmt, finde ich, wie er sich da versteckt. Da macht die Kamera ganz tolle Schwenks, damit du genau siehst,
ey, super.
Was sieht gerade Red, was sieht er. Wunderbar minimal inszeniert, auch mit der Musik wieder, die hier ganz toll tragend ist, aber nicht obendrauf so raufgeklatscht ist. Fand ich ganz toll.
Ja, insbesondere... Und das ist auch so ein Ding, entschuldige, dass ich dich da unterbreche, aber du siehst einfach, es hängt jemand an dem Lastwagen. Und das ist einfach das Schöne. Ja. Dieser Film benutzt ja kein CGI. Das ist ja noch aus einer Zeit, wo man einfach auch sagen kann, ja, ganz ehrlich, wir machen das mal. Und ich habe eben gesehen, dass tatsächlich ein Stuntman an diesem Truck dranhang. Der ist von unter dem Truck, ist der am Truck entlang geklettert, ja, bis zum Führerhaus nach vorne. Und die Kamera hält auch so drauf, dass du siehst. Und das sind eben so kleine Kniffe. Das fehlt mir heute einfach. Ich habe hier tatsächlich ein Gefühl von Gefahr. Mhm. weil ich immer noch denke, ja gut, aber selbst wenn der Stuntman jetzt da runterfällt, das ist auch richtig scheiße. Also da kann richtig was passieren bei diesem Stunt. Und nicht nur diesen Greenscreen-Effekt, wo du genau weißt, ja okay, jetzt steht er da vor der grünen Leinwand und da ist ein Ventilator. Ne?
Ja, das Gleiche dachte ich mir, als Kurt Russell im Wasser war. Also Kurt Russell war in irgendeinem Wasser. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich in dem Fluss da geschwommen ist. Ne? Das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber du hast Kurt Russells Gesicht gesehen, wie er in Strömungswasser sich bewegte. Da dachte ich auch so, wow, damals haben sie sich auch noch was getraut.
So. Ja, und der Truck von Kurt Russell, der war ja auch in diesem Fluss. Ja. Also das siehst du ja auch, wie der sich da noch so bewegt. Es hätte bestimmt noch spektakulärer ausgesehen, wenn du noch da mit CGI gearbeitet hättest. Aber du guckst dir die Szene an und denkst, ja, so sieht das eben aus, wenn so ein schwerer Truck in so einen Fluss reinfällt.
Ja.
Das rechne ich dem einfach so hoch an.
Ja, das stimmt. Und diese Scheunenszene finde ich, also diese ganze Hinführung dahin, dass wir erstmal merken, Red hat eine Familie. Das ist ja auch etwas, was wir nicht allen Bösewichten zugestehen, sag ich mal. Von vielen Bösewichten in Filmen siehst du ja einfach nur, sie sind böse und sie brauen etwas Böses zusammen in ihrem Kämmerlein und haben vielleicht noch irgendeinen Gehilfen. So. Aber dass dieser Mensch einfach einen normalen, tollen Sohn hat, der ihn liebt. Und bei der Frau weiß man nicht so genau, es fühlte sich so ein bisschen spannungsgeladen an, aber jetzt auch nicht, ne? Also er kommt halt ganz normal nach Hause. Und dann diese Hinführung zu dieser Scheune, wo er auch ganz leise da hochklettert, auch wieder toll von der Kamera eingefahren, wie sie so hochfährt. Und dann holen sie nämlich die Frau raus aus diesem Truck, weil du ja dann gesehen hast, aha, sie war doch in dem Truck. So. Und dass du dann kurz denkst, sie wäre tot. Das fand ich richtig toll.
Ja, ja.
Das fand ich so toll, dass du da auch wieder kurz auf den Leim gehst. Ah, guck mal, sie ist tot. Und dann dachte ich kurz, okay, und jetzt sehen wir die letzten 10 Minuten, wie Kurt Russell vollkommen durchdreht. So, das fand ich einen richtig tollen Moment, so, dass sie dann erst so, was weiß ich, 30 Sekunden später hochschreckt. Richtig super.
Ja, und obwohl wir jetzt so lang, also wir merken jetzt, okay, der Film geht zu Ende, aber dann auch, wenn die einfach sagen, ja gut, wir packen die da unten jetzt in die Kühltruhe rein, ja, also 10 Minuten Luft hat sie, du hast einfach, du kriegst auch da keine Ruhe. Er hat ja jetzt nicht mal Zeit, sich da entspannt zu überlegen, wie er diese Situation jetzt löst, sondern, okay, sie wird in 10 Minuten da drin sterben, Kurt, beeil dich jetzt irgendwie, weil sonst sieht das auch wieder blöd aus.
Ja, und da fand ich auch toll.
Und so schafft er das eigentlich.
Ja?
Ja, ja, erzähl.
Da fand ich auch wieder toll, dass er Dinge versucht und die gehen erstmal schief. Also er versucht natürlich erstmal dieses Schloss irgendwie zu knacken und dann bricht ihm der Hammer ab oder was er da macht, keine Ahnung. aber das fand ich auch wieder toll, dass der erste Versuch erstmal wieder erfolglos ist.
Ja, er traut sich eben auch zu zeigen, dass Kurt Russell eben nicht der Held ist, den man eigentlich, oder der den Tag dann, er rettet natürlich den Tag, aber er kriegt's einfach nicht ohne Probleme hin. Er ist kein Snake Plissken in Klapperschlag oder sowas.
Ja.
Ja, und spätestens dann die Autoverfolgungsjagd finde ich super. Aber hier komme ich tatsächlich zu einer der wenigen Kritikpunkte, die ich aufgrund meiner Freundin nicht mehr aus dem Kopf rauskriege.
Mhm. Und zwar?
Weil als ich dann den Film mit ihr geguckt habe, hat sie dann irgendwann neben mir gesessen und sagte, also sie hätte jetzt irgendwie dem Film zugetraut, dass die Frau eine bessere Rolle hat, als später nur noch Jeff zu schreien. Und als sie das gesagt hatte, ist in mir quasi so eine Scheibe zerplatzt. Und dann habe ich es auch gehört, dass sie wirklich, diese Frau sitzt nur noch daneben und ruft nur noch, Jeff, 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 Hilfe, Jeff. Und ihr wird nicht erlaubt, irgendwie ein bisschen Stärke zu zeigen oder so. Und das finde ich ein bisschen schade. Da hätte ich dem Film das einfach mehr zugetraut, dass sie verschreckt ist, dass sie Angst hat, alles vollkommen in Ordnung. Aber ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass sie etwas abgeklärter ist. Als jetzt nur eben das schreiende Girly neben Kurt Russell zu sein und nur Kurt Russell kann er natürlich den Tag retten, weil sie komplett dazu nicht in der Lage ist. Das hatte mich, ich will nicht sagen, dass es für mich den Film kaputt macht oder so, aber das ist wirklich ein Kritikpunkt, den muss ich ihm heute einfach geben. Das hättest du so heute nicht mehr, glaube ich.
Ja, genau, das ist ja auch etwas, was ich vorher schon erwähnt habe, dass sie überhaupt kein Fleisch ja auch am Anfang bekommt, ne? Das löst sich dann natürlich im Ende da genauso dann auf, ne? Also natürlich könnte sie irgendwie, sie hätte auch auf den Truck hinten zeigen können, ne? Guck mal, lass uns dahin rennen. So, sie ist zumindest diejenige, die den Schlüssel findet. Okay. Aber ja, das hat mich auch, ist mir auch aufgefallen. So, dass sie ist halt wirklich nur die Dame in Nöten.
und deswegen, insbesondere deswegen, wenn man.
Ja, deswegen finde ich aber auch die allerletzte Szene wiederum sehr gut.
Du kannst meine Gedanken lesen, weil das wollte ich gerade ansprechen. Es gibt ja eine geschnittene Szene in Deutschland, aber die macht für mich so, wie die Figur dargestellt ist. Oder so wie eben Jeffs Frau dann später in den letzten 10 Minuten bei dieser ganzen Autoverfolgungsjagd, die übrigens fantastisch aussieht.
Mhm. Tolle Explosion.
Macht für mich, ja, und auch wieder eine echte Explosion.
Ja.
Danke. Für mich macht da diese letzte Szene keinen Sinn.
Sie ist nicht aus der Figur raus motiviert. Aber das Ding ist, ich hab gelesen, dass auch das Jeff eigentlich machen sollte. Im Skript stand, dass Jeff den Hebel dreht. Und Kurt Russell hat vorgeschlagen, dass das doch aber Amy machen soll. Wofür ich ihm sehr dankbar bin, weil ich mochte das sehr, dass sie das macht. Weil dann hat sie wenigstens irgendwas gemacht und ist nicht nur Opfer.
Ja.
So, sondern kann wenigstens Rache nehmen und Agency so zeigen, Handlung. Aber das macht dann natürlich Sinn, wenn das sozusagen so ein Twist war, der vielleicht erst am Ende, ey, lass uns doch machen, dass Amy das macht, dass der Charakter entsprechend nicht auch so angelegt ist. Und auf jeden Fall würde das heutzutage anders sein. Heutzutage würde man vielleicht einen Genderswap vornehmen und der Mann würde entführt werden.
Hey, hat doch beim wurde das nicht beim Remake von Hitcher gemacht?
Oh, das weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen.
Ist auch nicht gut. Lieber nur das Original gucken. Aber ich gehe sogar so weit, und auch das, es macht mir den Film und den Filmspaß überhaupt nicht kaputt. Aber diese letzte Szene, also vielleicht zur Erklärung für die Zuschauer, also diese Verfolgungsjagd mündet einfach darin, dass der LKW von Red irgendwann über einer Brücke hängt und sich dann Red und Kurt Russell auf diesem LKW prügeln. Im Übrigen,
großartig,
mega geil. Ich
sehr spannend.
Ich mag sowieso alles, was mit ich liebe alles, was mit LKWs und sowas zu tun hat. Und wenn man auf einem LKW kämpft, finde ich das immer geil. Und auf jeden Fall ist es zum Schluss so in der Originalfassung, dass dann eben der LKW dort hängt. Red fällt runter, Kurt kann sich retten, klettert dann den LKW rauf. Red lebt aber unten noch, als er aufgeschlagen ist, und Amy zieht an der Kupplung und der ganze Lastwagen fällt quasi auf den wahrscheinlich schon sterbenden Red runter und zerquetscht ihn dadurch. Yep. Und in den deutschen Fassungen war es so, weil es gibt eine Sekunde, wenn sie an der Kupplung zieht, die wurde immer geschnitten. Und ich gehe so weit, ich mag die geschnittene Fassung etwas lieber, dass es wie ein Unfall ist, weil so sind für mich beide einfach noch die Normalos, die wenig mit Selbstjustiz zu tun haben. Die haben nur immer agiert, ohne zu reagieren. Ah nee, sie haben reagiert, ohne zu agieren. So. Ja. Und jetzt habe ich eben den Punkt, okay, sie wollten niemanden töten. Sie haben, wenn überhaupt irgendwas passiert ist, haben sie das nur im Affekt gemacht. Oder weil sie sich eben selber retten müssen. Und deswegen finde ich tatsächlich, dass generell diese Kupplung gezogen wird. Ich hätte es besser gefunden, wenn der Truck einfach runtergefallen wäre.
Spannend. Ich glaube, ich finde das schon, ich finde das gut, dass, also gerade aus diesem Aspekt heraus, den wir gerade besprochen haben, dass die Frau eigentlich komplett Opfer ist die ganze Zeit. Und
das
dann,
stimmt natürlich auch
dann
wieder, ja,
ihren Moment hat, wo sie sagen kann, mit mir wird sowas nicht nochmal gemacht. Bam. So. Es ist wenig, aber es ist zumindest etwas. Und das hat mich auch an der Stelle wieder überrascht. Und ich war so, yes.
Ich sehe dich schon auf deiner Couch, jetzt so richtig, yeah.
Ja. Ja, deswegen, ich mag's. So, aber ich kann total verstehen, es verändert die Geschichte, es verändert die Charaktere auf jeden Fall.
Ja, aber wie gesagt, mich stört's auch nicht, und du hast mit deiner, du hast mit dem, was du sagst, auch zu 100% recht. Es ist nur so ein einfaches Gefühl für mich, weil ich mir jetzt in dem Moment dachte, okay, also muss ich auch dazu sagen, das Ding fällt runter, die Kamera fährt weg, abspannt, so, dann ist der Film zu Ende. Und ja, also, dass ihr jetzt in den letzten 0,4 Sekunden dann noch den Charakter neu definieren wollt. Okay. Okay. Ja.
Es soll noch.
Hätte die auch schon eher machen können.
Es soll noch eine letzte Szene gegeben haben, die aber geschnitten wurde. Und zwar sind die beiden zurück an der Scheune, dann mit Polizei und so weiter. Und Amy darf noch einen letzten Satz sagen, nämlich Next time we fly. Nächstes Mal fliegen wir.
Ja, okay.
Und das wurde aber als unpassend gesehen und rausgeschnitten. Also ist halt nochmal, also eigentlich ist es ein One-Liner. So nochmal ein Gag draufgesetzt. Kann man machen. Muss man nicht, aber so,
ja, hätte
so
mich ändert, nicht gestört.
So endet es halt wirklich auf so einer sehr harten, düsteren Note, halt mit diesem zerquetschten Mann, wenn du so willst. Also man sieht ihn nicht, ne? Aber du stellst es dir natürlich vor.
Generell muss man sagen, ich finde den Film nicht wirklich grafisch, aber das, was dann eben da passiert, wie gesagt, auch dieser, es spritzt jetzt nicht literweise Blut, aber wenn die sich da auf die Goschen hauen, das wirkt alles brutaler, als es am Ende des Tages ist. Ich gehe sogar, wahrscheinlich könntest du den auch ab 12 freigeben. Weiß ich nicht so ganz, aber der wirkt brutaler, als er ist, finde ich.
Ja, ich finde, also dieser Kampf im Auto, ne, den ich meinte mit diesem Ducktape um den Hals, das fand ich schon, boah, das hat mir wehgetan.
Ja, genau.
So, aber weil es eben auch so inszeniert worden ist. Und ansonsten ist es halt, ne, Kurt Russell geht dann noch in dieses Haus der Familie, bedroht die mit Waffen sehr extrem und also so, ne, also dieser Film ist einfach sehr stressig. Der stresst mich.
Der ist super stressig. Der ist super stressig.
So, und ich weiß also, nicht, ob man das einem Zwölfjährigen oder einer Zwölfjährigen so zumuten kann. Das ich weiß immer nicht, was die Kriterien sind für zwischen 12 und 16. Was da.
Ich sage dir Folgendes. Wenn ich den Film damals gesehen hätte, wäre ich, also wenn ich da die Videokassette gehabt hätte oder so, wäre ich auch so 11, 12 gewesen. Und ich glaube, ich hätte den Film nicht so gut gefunden, wie ich ihn jetzt finde.
Ja, das glaube ich auch.
Also ich glaube, du musst eine gewisse Affinität dafür haben, aber auch einen gewissen Blick dafür. Ich habe mir nämlich noch eine Szene notiert, die ist mir irgendwie im Kopf geblieben, wo ich dachte, das finde ich schlau, weil der Plan von den Vieren, der ist ja jetzt nicht ganz so geil. So, sie nehmen ja nur die Frau mit, sie lassen ja den Mann zurück und sowas. Und ich fand das auch so schön, dass die in dem Film sich ja auch nochmal selber da so ein bisschen hinterfragt haben und sagten, ja, das war jetzt irgendwie nicht unsere beste Idee oder das hätten wir irgendwie anders lösen sollen oder nächste Mal machen wir das wieder komplett anders. Und das ist auch so ein kleiner Punkt, wo ich jetzt eben, du guckst dir jetzt Filme an, die sowas dann unkommentiert stehen lassen und der sagt dir einfach, ja gut, also ich weiß, dass das Drehbuch hier eine Lücke hat, dass es nicht wirklich intelligent ist, aber lass uns das doch einfach ansprechen und somit ist eigentlich alles disclaimed, so, damit ist es erledigt. Und das finde ich irgendwie ganz nett, so dann kann ich dem Film nicht mehr böse sein, dass es da eben diese gravierende Drehbuchlücke dann eben gibt. Ne?
Na, was ich vor allem gut daran fand, ist, dass man gemerkt hat, dass die das nicht zum ersten Mal machen. Ne? Also sie formulieren es ja so, wir haben das sonst immer anders gemacht. So, also du weißt, ja, genau. Die haben das zigmal gemacht. Und diesmal ging es halt nur, weil halt nur einer eingestiegen ist. Ne? Die haben ja dann noch diskutiert, so, ach nee, wir bleiben doch zusammen. Ach nee, ich gehe doch. Ne? Also Red hat damit ja auch nicht wirklich gerechnet. Er hat es ja beiden angeboten. Und wenn dann halt nur einer ja sagt, so, was soll er dann machen? Ne? Also dann könnte er höchstens sagen, okay, ich habe jetzt nur die Frau, wir blasen es ab. Aber dann war die Gier wahrscheinlich zu groß.
Ja, auf jeden Fall. Nee, also ich weiß nicht, hast du noch irgendwas oder wollen wir mal so ein bisschen ins Fazit gehen oder vielleicht auch gucken? Oder erstmal vielleicht die Frage, findest du, dass Breakdown ein Film ist, der heute eigentlich mehr Anerkennung bekommen sollte, als er irgendwie genießt?
Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein Actionfilm und ein Action-Thriller, der sowohl auf der Thriller-Ebene als auch auf der Action-Ebene funktioniert. Und das auch immer noch heute. Insofern würde ich auf jeden Fall eine Sehempfehlung aussprechen und fände es toll, wenn der bekannter wäre. Ja, Kurt Russell macht einen super Job und J.T. Walsh ist ganz, ganz wunderbar. Die Frau macht das, was sie kann, in dem bisschen, was sie hat. Ganz gut. Nee,
ich glaube, das, was das Drehbuch ihr gibt, weil ich glaube, die Frau kann mehr, also Cassie Quillen kann, glaube ich, mehr, aber das Drehbuch ist nicht wirklich nett zu ihr, wie ich finde.
Ja, also genau.
Und wie gesagt, ich dachte, irgendwann zwischendurch ruft sie noch einmal, Jeff, dann drehe ich durch.
Ja, das ist halt typisch inszeniert. Also da wäre ich echt überrascht gewesen, hätte sie 97 schon, sage ich mal, einen größeren Part dann am Ende gehabt. Aber ja, um deine Frage zu beantworten.
Ja, ich finde auch, das sind eben so, es ist so ein bisschen, dass man sucht so ein bisschen, ne? Ich verstehe tatsächlich nicht, wie der eigentlich bis heute so ein bisschen untergegangen ist, weil er funktioniert in allen Bereichen. Aber wahrscheinlich, weil er damals nicht so diesen Riesen-Impact bekommen hatte, ist er irgendwie, ich meine, in den 90ern gab es auch viele andere große Actionfilme, die auch einfach noch auf mehr Spektakel gesetzt haben, ne? Ja. Ich meine, du musst ja nur an die drei Nicolas Cage-Filme hier, Con Air, Face Off und The Rock denken. Die haben einfach einen größeren, besseren Impact hinterlassen und da passiert natürlich auch noch mehr, ne? Also da redet man natürlich noch ein bisschen häufiger wahrscheinlich drüber.
Ja, das ist auch, ne, also gerade die drei Dinger und Armageddon würde ich noch dazu hauen, ne? Also kein Nicolas Cage, ja. Aber in dieser gleichen Riege. Das ist natürlich auch nochmal anderes Popcorn-Kino. Ne? Der Film ist schon kleiner, muss man schon sagen. Also
ja, der ist definitiv kleiner skaliert.
Er ist einfacher, er ist stringenter und er ist nicht Bombast. Er ist ein sehr intelligenter, gut inszenierter Thriller. Und da kann er. Ich will nicht sagen, er kann nicht mithalten, er ist einfach eine andere Sparte. Das ist so, als wenn du irgendwie Fleisch mit Fisch vergleichst.
Ja, ich glaube, du hast komplett recht. Ich glaube tatsächlich, du hast komplett recht. Ihn als reinrassigen Actionfilm zu betiteln, ich glaube, das funktioniert nicht.
Ja.
Wahrscheinlich muss man den tatsächlich eher im Bereich des Thrillers sehen oder des Action-Thrillers dann. Und ja, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, das könnte wirklich einer der Gründe sein, warum immer noch zu wenig darüber geredet wird.
Ja, gut, dass wir es jetzt gemacht haben.
Ey, auf jeden Fall. Und ich freue mich so, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir darüber zu sprechen. Aber ich kann zurückgeben, ich freue mich so sehr, dass es dir auch gefallen hat. Weil wenn er dich jetzt so ratlos zurückgelassen hätte, hätte ich auch noch so, ja, super, stark.
Das aber ist nicht schlimm. Ich gucke mir alles Mögliche an, auch gerne für Podcasts und gebe dann auch gerne im Podcast so mein Fragezeichen weiter und denke so, was war denn das? Also auch dann hätte ich Spaß gehabt. Also du musst dir keine Sorgen machen.
Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen und auch mit dir über Breakdown zu quatschen.
Danke.
Ja, bedanke mich auf jeden Fall, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Und für die Zuhörer bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst uns gerne ein Like da, teilt uns oder folgt uns auf Spotify. Ich sage bis zum nächsten Mal und die letzten Worte gebühren selbstverständlich meiner Gästin Anne. Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das Gespräch hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich grüße euch da draußen. Vielen Dank, dass auch ihr bis hierhin zugehört habt und seid vorsichtig da draußen, wenn es glatt und schneeig ist. Bis dann.
Jetzt weiß ich nur nicht, ob dieser Podcast erst veröffentlicht wird, wenn der Schnee weg ist.
Auch nicht schlimm.
Aber wir lassen natürlich alles drin. dein Kammerflimmern werde ich in den Shownotes veröffentlichen. Und ich hoffe, wir hören uns hier nochmal wieder. Vielleicht finden wir ja nochmal einen Film. Das hat mir nämlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.